Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Diese Ausgabe von Tores Tea Time wird präsentiert von TH Coaching, von Torge Hannemann, dem zertifizierten Personal- und Ernährungscoach. Von Sport über Ernährung bis hin zur Entspannung und Gesundheitsförderung begleitet er euch, um euer individuelles Ziel zu erreichen. Torge Hannemann von TH Coaching. Und nun heißt es:
Auf eine Tasse Tee mit Holger Glandorf. Ja, mein heutiger Teegast gilt als einer der erfolgreichsten Handballer Deutschlands. Er ist Weltmeister, er ist mehrfacher deutscher Meister, er ist Champions League-Sieger. Im Sommer letzten Jahres hat er dann sein Karriereende verkündet, vor leeren Rängen wohlgemerkt. Dennoch bleibt er dem Verein und auch der Stadt erhalten, nämlich im Managementbereich. Im Sommer 2022 wird er als alleiniger Geschäftsführer die Geschicke der SG Flensburg-Handewitt leiten. Heute werden wir bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland über die Person Holger Glandorf sprechen, über seine Karriere und über seine Pläne für sich und auch für den Verein. Ich sag herzlich willkommen bei Tores Tea Time und vielen Dank, Holger, dass ich hier bei euch in der Geschäftsstelle sitzen darf.
Ja, moin und auch vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich sagte schon, wir sitzen in der Geschäftsstelle. Was passiert hier eigentlich? Für SG Flensburg-Handewitt verbinde ich an sich immer mit der Arena, mit der Halle, aber ihr habt offenbar auch eine Geschäftsstelle, die eben nicht in der Halle ist, richtig?
Ja, natürlich. Also hier wird alles organisiert, was umherum um die Mannschaft passiert, was in der Halle passiert, sei es übers Ticketing, sei es um Marketing und Vertrieb, Sponsorensuche, Sponsorenpflege, aber auch kleine Sachen wie Unterstützung der Spieler bei Wohnungssuche oder sei es mal einen Internetanschluss besorgen. Also das passiert alles hier in diesen Räumen mit unseren Mitarbeitern und meinen Kollegen. Und ich glaube, wir haben alle zusammen auch als Team viel Spaß, bei der SG mitzuhelfen und sie zu unterstützen.
Den Eindruck hatte ich auch schon in dieser Stunde, in der ich hier bin. Das läuft unten munter vor sich her so.
Ja, wir haben eine super, super Kollegenschaft. Wir verstehen uns super gut und haben auch viel Spaß bei der Arbeit, auch wenn es mal heikle Themen zu lösen gibt. Aber man sieht das, glaube ich, wie du mitgekriegt hast, hört man auch, dass wir auch viel zusammen lachen.
Und man muss dazu sagen, gestern gab es eine Niederlage im ersten Testspiel. Und trotzdem wurde hier heute Morgen froher Laune, frohen Mutes gelacht. Aber hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es nur ein Testspiel war.
Ja, natürlich. Also wir können das auch gut einschätzen und wissen, dass fast nur Spieler aus dem Jugendbereich mit waren, weil die Olympiafahrer noch ein bisschen Urlaub haben und Regeneration bekommen. Die kommen erst die Tage wieder und dann sieht das schon ganz anders aus bei solchen Testspielen auch. Und dann können wir auch sicherlich da richtig drüber diskutieren.
Bin ich mir sicher. Du hast den Begriff Sponsorenpflege genannt. Das muss ich auch tun, denn C.J. Schmidt hat uns beiden zusammengebracht, denn wir tragen beide, kann man glaube ich nicht sehen. Und ich guck mal, kann man meinen Schuh weg? Kann man das hier sehen? Ich weiß nicht, ob du noch so fit bist, dass du auch deine Schuhe hoch...
Ich weiß,
du
kriegst das noch hin.
Ja, guck mal. Wollen wir ranhalten?
Ja, guck mal. Aber ein bisschen größer.
Oh, ja. Mann, ich dachte, ich hätte immer ganz große Füße, aber 47, 48 nehme ich an?
Ja, kommt hin.
Ja, ja, das sind Hub-Schuhe von C.J. Schmidt, die wir beide tragen. Das sind die offiziellen Schuhe, ne, von der SG Flensburg.
Ja, Hub unterstützt uns auch als Partner und ja. Sind offizielle Schuhe von uns, ja.
Guck mal, dann haben wir das jetzt hinter uns gebracht. Jetzt geht es darum, dich kennenzulernen. Meine erste Frage zum Reinkommen. Holger, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
Boah, das ist schwierig. Also, ich glaube, du kannst besser fragen, was ich nicht esse. Also ich bin wirklich so...
Allesfresser, wie man sagt.
Ja, so ungefähr, aber ich achte schon drauf, was ich esse und gebe auch gern mal einen Cent mehr aus, wenn das gute Produkte sind. Aber da habe ich kein bestimmtes Lieblingsgericht.
Hat sich dein Essverhalten verändert nach dem Ende deiner Profikarriere?
Ja, großartig nicht. Ich achte schon darauf, dass die Portionen nicht mehr so groß sind wie vorher, weil ich das natürlich auch nicht mehr so abtrainieren kann. Aber eigentlich nicht. Und natürlich... auch wie vorher versuche ich mich gesund zu ernähren, aber es darf natürlich auch mal, Cheat Day oder sowas sein. Also da bin ich nicht so.
Ja, wunderbar. Wie sieht eine perfekte Urlaubswoche für dich aus? Wenn du jetzt mal 5, 6, 7 Tage am Stück frei hast, wie sieht die aus für dich?
Eine perfekte Urlaubswoche. Ich glaube, einfach die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen Kindern und meiner Frau und einfach auch mal vielleicht ein bisschen zu relaxen, einfach mal auf der Liege zu liegen, ein Buch zu lesen, aber auch vielleicht auch was zu unternehmen, irgendwas zu erkunden, alle zusammen. Ich glaube, das ist für mich eine perfekte Woche.
Musst du dafür wegfahren oder geht das hier auch schön an der Ostsee, raus nach Dänemark?
Ja, das geht hier auch, keine Frage. Das ist überhaupt kein Problem, sich auch hier in der Region Urlaub zu bekommen.
Gut, sehr schön. Holger, dann kommen wir zu dir als Person, zu deiner Karriere. Wie hat sie eigentlich damals angefangen, als Kind? Wie hast du dich für Handball begeistern können? Und gab es andere Sportarten, die für dich auch interessant waren? Ich meine, du warst schon früher ziemlich groß. Da denkt man ja direkt an Volleyball, Basketball, Handball. Wie sah es bei dir aus?
Ja, es ist relativ einfach. Ich komme aus einer Handballerfamilie. Ich bin in Osnabrück geboren und bin da auch aufgewachsen. Meine Familie hat Handball gespielt, Vater, Onkel, Bruder. Und dann war der Weg natürlich nicht so weit. Habe aber auch, wie du angesprochen hast, ein paar Sportarten ausprobiert. Habe eine Zeit lang Tennis gespielt, habe ein bisschen Basketball gespielt, in der Schulmannschaft vor allen Dingen. Und dann war natürlich trotzdem der Weg zum Handball so nah, dass ich zum Handball gekommen bin.
Dein Vater ist ja ein stadtbekannter Handballer gewesen. Dein Name Glandorf ist jetzt auch durch dich natürlich noch mehr geprägt in Osnabrück. Wie hat dich deine Familie schon in der Jugend unterstützt im Handball? Und dein Vater insbesondere? Oder war er immer der größte Kritiker?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, am meisten hat meine Mutter mich unterstützt, weil sie mich am meisten und mein Bruder durch die Gegend gefahren hat. Nein, und mein Vater war natürlich auch mal zugegen. War manchmal nicht so einfach, weil er auch manchmal lautstark von der Tribüne war. Aber ja, ich glaube, er war einfach mega stolz, aber auch natürlich auch mein größter Kritiker in welchen Sachen, wollte mir irgendwas erklären, was nachher auch ein bisschen schwieriger wurde, als ich besser war, aber ja, das lässt man natürlich gerne über sich hingehen. Ja.
Während deiner Jugend hat sich ja schon abgezeichnet, dass du großes Handballtalent hast. Nichtsdestotrotz hast du auch noch eine Lehre begonnen, nämlich zum Speditionskaufmann. Das war für mich, als ich das recherchiert habe, im ersten Moment ungewöhnlich. Oder ist das normal als angehender Profi-Handballer oder als Profi-Handballer, dass man nebenbei einen Beruf lernt oder studiert? Wie sieht's da aus im Handball?
Ja, sowohl als auch. Also es kommt mal vom Typen drauf an. Einige konzentrieren sich erstmal auf ihre Handballkarriere. Andere fangen an zu studieren. Andere machen erstmal einen Trainerschein. Ich habe mich für eine Lehre entschieden. Auch ein bisschen, sagen wir mal, familiär geprägt. War es natürlich auch mal von meinen Eltern gewünscht. Und man weiß auch, wie schnell man irgendwie durch eine Sportverletzung ausfallen kann oder ganz die Karriere beenden muss. Und da hatte ich auf jeden Fall irgendwie was in der Hinterhand, falls so ein Fall gewesen wäre, dass ich wenigstens nicht als Speditionskaufmann was in der Tasche hatte. Und das muss ich auch sagen, war kein Problem. Ganz im Gegenteil, hat auch ein bisschen den Fokus weg vom Handball, sondern auch mal was anderes kennenzulernen und hat dann auch für meine weitere, sag mal, nicht sportliche Karriere, glaube ich, guten Grundstein legen können dafür.
So eine klassische Profi-Handballer-Karriere endet ja mit Ende 30. Was macht ein Handballer nach dem Karriereende normalerweise? Du gehst ja einen besonderen Weg, sag ich mal, auf den kommen wir gleich. Was macht ein anderer Handballer nach dem Karriereende? Ich meine, so viele TV-Expertenposten gibt es ja gar nicht.
Nein, klar, und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, es gibt auch hier zig verschiedene Wege. Ich kenne viele, die bleiben im Handballsport erhalten, als Trainer oder wie ich im Managementbereich oder als TV-Experte, wie du sagtest, aber auch andere, die was ganz anderes machen, also die weg vom Handball sind, die Grafikdesigner, Rechtsanwälte und. Also da gibt es so viele Möglichkeiten.
Tatsächlich, von bis.
Von bis, je nachdem, wenn man sich natürlich interessiert und vielleicht auch neben der Handballkarriere sich weitergebildet hat. Aber wo wir uns natürlich alle einig sind, dass wir auf jeden Fall nach der Handballkarriere arbeiten müssen, das ist ganz klar. Dafür reicht es nicht.
Dafür reicht es nicht. Du sprichst von dem Gehalt, das ihr bezieht. Da gibt es natürlich Ausnahmen, bei denen es möglicherweise reichen könnte, aber der normale Profi-Handballer in der deutschen Handballliga, für den reicht es nicht. Kannst du einen Einblick in die Gehaltsstruktur geben bei der SG Flensburg-Handewitt?
Also schwierig.
Wenn du das nicht kannst, kannst du aus deiner Zeit sagen, was hast du verdient?
Also grundsätzlich sprechen wir nie über Zahlen. Das ist einfach so. Ja. Das gebührt auch der Respekt der Spieler und auch, ich glaube, man kann schon gut davon leben während der Handballkarriere, aber es reicht jetzt nicht, um sich so viel, sagen wir mal, in Anführungsstrichen anzuhäufen, dass man dafür auch danach noch nach der Handballkarriere leben kann. Also wir können während der Handballkarriere sicherlich gut leben, können sicherlich auch einige Sachen aufbauen, aber immer Perspektive, dass man nach der Handballkarriere auch beruflich anders Fuß fassen muss.
Ich meine, man hat, wenn es gut läuft, noch 50 Jahre vor sich.
Genau.
Demnach Okay. Ich habe auf einer Seite, die nicht hundertprozentig seriös ist, gelesen, dass so ein Durchschnittsgehalt von einem guten Handballspieler in Deutschland zumindest fünfstellig im Monat ist. 10.000, 15.000 Euro. Brutto oder netto stand da auch nicht. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das mag sein. Das ist auch jedem Verhandlung mit dem Verein. Also ist immer schwierig, auch andere Vereine in den Zahlen zu gucken. Also wie gesagt, grundsätzlich über Zahlen zu reden, ist schwierig. Von mir persönlich kann ich nur sagen, ich konnte damit gut leben und was ich vorhin auch bei der Frage schon gesagt habe, jetzt freue ich mich auf den anderen beruflichen Schritt und muss dann dadurch meine Familie ernähren.
Absolut. Du wohnst mit deiner Familie natürlich auch im Flensburger Umkreis.
Ja, genau, ich wohne in Handewitt.
In Handewitt. Und als, ich meine, du bist seit knapp 10 Jahren hier. Was macht für dich Flensburg so besonders, dass du auch sagst, Mensch, hier möchte ich auch beruflich und persönlich privat weiterleben? Was macht es aus für dich?
Ja, ich glaube, diese skandinavische Nähe macht viel aus. Also die Nähe zu Dänemark sind eigentlich, wenn die Grenzen offen sind, natürlich sehr, sehr alle sehr willkommen. Man sieht das hier jetzt gerade in den Sommermonaten, dieser Einschlag und auch an der Architektur, der Einschlag aus Skandinavien. Das ist sehr, sehr charmant. Und was man auch natürlich auch gerne sagt, ja, wir leben da, wo andere gerne Urlaub machen. Also wenn das Wetter passt, ist es natürlich hier oben sehr, sehr traumhaft.
Wenn.
Ja, aber wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt und zwischendurch auch immer schöne Tage haben. Ja. Auch selbst wenn der Regen von vorne kommt, hat das einen gewissen Charme und das gefällt uns sehr gut und wir fühlen uns sehr wohl hier.
War der Wechsel, dein Wechsel damals zur SG nach Flensburg so das Beste, was dir passieren konnte?
Zu dem Augenblick sicherlich ja. Wir hatten eine schwere Zeit in Lemgo, war verletzt, kam sportlich nicht so gut. Guten Tritt und da war natürlich der Wechsel nach Flensburg perfekt, um auch wieder zur alten Stärke zu kommen und das passt natürlich sehr gut. Das spiegelt sich natürlich auch wieder, dass ich jetzt schon über 10 Jahre hier bin und wir uns hier sehr wohlfühlen.
Absolut. Wenn wir auf das Sportliche mal gucken, nicht auf dich persönlich, sondern generell auf den Norden Deutschlands, auf Schleswig-Holstein, fällt ja wirklich auf, Fußball gibt es natürlich auch hier oben, aber erstklassig gab es, glaube ich, noch nie. Mit Kiel und Flensburg gibt es in Schleswig-Holstein 2 Vereine, die seit Jahren absolut eine Macht im Handball ist. Warum glaubst du, ist das so, dass Handball hier oben im Norden so populär und so stark ist und Fußball nicht? Kannst du dir das erklären?
Also meine Erklärung ist, dass es natürlich sehr regional gewachsen ist. Also Handball und es böse zu meinen, kommt so ein bisschen aus der Provinz und aus den kleineren Regionen. Ist erst in den letzten Jahrzehnten in die Großstadt gekommen, was ein super Entwicklungsschritt ist für den Handballsport in Deutschland. Und ich glaube deswegen, dass einfach diese Regionen hier oben in Schleswig-Holstein einfach von der Tradition her Handball geprägt sind. Vielleicht dann irgendwann den Sprung nach oben geschaffen haben, im Gegensatz zum Fußball, wo Fußball auch hier sehr viel im Breitensport betrieben wird, ganz klar. Und ich glaube, dass einfach das über Jahrzehnte so gewachsen ist, dass Schleswig-Holstein halt ein Handballland ist.
Absolut. Du warst eine Säule in der Nationalmannschaft, natürlich bei der SG, bei Lemgo, aber auch in der Nationalmannschaft. Wie hast du denn jetzt die großen Turniere in 2021 verfolgt und was ist da deine Meinung zu?
Ja, ich habe sie natürlich verfolgt, habe auch, so gut es geht, versucht, alle deutschen Spiele zu gucken und ja, ist natürlich jetzt gerade schwierig. Also das ist natürlich nicht der Erfolg, den wir uns wünschen. Man sieht, man ist nicht so weit weg von der Weltspitze, aber es reicht halt auch noch nicht für die Weltspitze. Da müssen wir ganz, ganz ehrlich sein. Es sind meistens Kleinigkeiten, wie wir gesehen haben. Und ja, ich hoffe jetzt trotzdem der Rücktritte wichtiger Säulen, dass dann ein junges, frisches, ja, dynamisches Team aufgebaut werden kann, was wieder zurück an die Weltspitze kommt.
Wie will Flensburg denn dafür sorgen, dass sie auch noch in 5 Jahren an der Weltspitze mitspielen? Fokus auf die Jugend oder was ist da der Ansatz?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, Jugendbereich ist sehr wichtig für uns, obwohl der Sprung natürlich aus dem Jugendbereich gleich zum Champions-League-Teilnehmer sehr, sehr hoch ist. Aber man sieht, dass wir schon viele Talente auch vielleicht über Umwege zweite, erste Liga hervorgebracht haben. Andersherum müssen wir natürlich als Geschäftsstelle sorgen, dass die Rahmen so passen, dass die Mannschaft weiter Champions League spielen kann, dass wir den vernünftigen Etat dafür zusammenbekommen und das wird natürlich die Riesenaufgabe sein für die nächsten Jahre.
Angenommen, ich bin ein 19-jähriges Top-Talent auf dem Sprung in den Profibereich. Warum sollte ich mich für Flensburg als Stadt und als Verein entscheiden und nicht für eine Metropole wie Paris, wie Barcelona oder wie auch Berlin? Was spricht für Flensburg?
Ich glaube, dass wir einfach hier nochmal ein bisschen mehr Ruhe haben, sich auch den jungen Spielern Zeit geben, sich zu entwickeln. Das zeigt auch die Talente, die wir vor einigen Jahren schon gepflichtet haben, was für Riesensprung die in Flensburg gemacht haben. Wir haben einen Trainer mit Mike Machulla, der auf junge Spieler setzt, die schon gewisse Qualitäten natürlich haben, aber die auch weiter ausbaut. Und das zeigt einfach die Entwicklung dieser Mannschaft. Die ist noch sehr jung und wir hoffen natürlich alle beieinander zu halten, auch über die nächsten Jahre da weiter Schritt nach vorne zu machen. Wir sehen, wir können mit der Mannschaft um Titel mitspielen. Und deswegen kann ich jeden jungen Talent, den wir gerne haben möchten, nur raten, nach Flensburg zu kommen.
Ich denke mal, finanziell hat Paris auch ein bisschen mehr anzubieten, beispielsweise, als Flensburg. Hat die Corona-Krise das noch einmal mehr verdeutlicht, diese Schere beider Vereine zum Beispiel? Ist die noch weiter auseinandergegangen durch Corona?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, wie es Paris aktuell natürlich den Spielern alle bietet und zahlt, aber ich glaube, da muss ich sagen, war die Handballgemeinschaft sehr, sehr zusammen, gerade in der Bundesliga, aber auch auf europäischer Ebene, dass alle diese Corona-Krise in Anführungsstrichen gut überstehen, dass der Handballsport am Leben bleibt. Ich glaube, das war auch bei viel Konkurrenz auch allen sehr wichtig, dass erstmal allgemein der Handballsport weitergeführt wird.
Das war ja nicht selbstverständlich. Wenn ich mich zurück entsinne von einem Jahr, da haben wirklich einige Vereine ums Überleben gebannt und wahrscheinlich auch die ganze Handballliga.
Absolut, also uns hat natürlich sehr, sehr viel Einnahmen über die Zuschauer weggebrochen, was natürlich mit die größte Einnahmequelle ist der Mannschaften. Und das musste erstmal überbrückt werden, sind natürlich jetzt auch heilfroh, dass wir wieder Teile wieder reinlassen dürfen, so wie es aussieht. Und wir da uns dann wieder ein bisschen besser orientieren können für die Zukunft.
Ja, keine Zuschauer in den Hallen und es gab auch keine Zuschauer bei deiner Verkündung des Rücktritts. Da war ja angekündigt, aber nichtsdestotrotz, deine Verkündung oder deine Rücktrittserklärung fand in einer leeren Arena statt. Wie hast du das aufgefasst und erlebt für dich? War das sehr schade?
Ja, absolut. Total schade. Ich muss sagen, das fehlt mir auch ein bisschen, aber ich denke insgesamt kann ich das auch verschmerzen? Also es war natürlich jetzt eine Phase, die mit keiner rechnen konnte und viele andere, glaube ich, mehr Probleme hatten als ich. Aber natürlich hätte ich mir jetzt so ein Abschiedsspiel oder ein Abschiedsmoment als letzten Spieltag vor voller Halle gewünscht. Aber ja, wie gesagt, es ist nun mal so und ich bin sehr positiv, gucke nach vorne. Also man kann es nicht ändern und wie gesagt, es gab wichtige Dinge zu dem Zeitpunkt.
Du hast das Abschiedsspiel angesprochen, dir wurde eins zugesagt. Und nun stelle ich mir die Frage, Mensch, niemand weiß, wann die Halle wieder voll sein wird. Und angenommen, das ist erst 2022, wenn es schlecht läuft, 2023 der Fall. Und dann kriegt Holger Glandorf 3 Jahre nach Karriereende ein Abschiedsspiel. Würdest du das noch annehmen?
Ja, warum nicht? Macht auch nichts. Bin vielleicht nicht mehr so dynamisch wie am Ende meiner Karriere. Aber ja, ich glaube, es wäre einfach schön, so einen Abschluss zu bekommen, auch nochmal meine alten Weggefährten wieder zu treffen. Ja. Vielleicht auch noch ein bisschen zu feiern zusammen. Ich glaube, das hätten alle, die dann teilnehmen, auch die Zuschauer verdient, nochmal so einen schönen Abschluss zu haben.
Ich wollte gerade sagen, auch die Zuschauer, ne? Ja. Die werden das ja auch vermisst haben, dass ihre genau. Ewige Nummer 9 eben so klammheimlich die große Bühne verlassen hat. Ging ja nicht anders. Hältst du dich denn überhaupt noch fit? Also klingt so, hältst du dich fit noch so wie vorher oder wie machst du das?
Also wie vorher natürlich nicht mehr in dem Umfang, aber ich probiere natürlich schon, mich fit zu halten, einfach auch für mich. Um auch ein bisschen abzutrainieren. Ich gehe laufen, versuche das regelmäßig hinzubekommen.
Das magst du aber nicht so gerne, ne?
Nee, nicht
mal gehört?
Nee, das Laufen ist schwierig, aber nein, ich weiß, es tut mir gut und ich merke das auch und versuche noch Stabi-Übungen zu machen regelmäßig. Habe auch so eine kleine Altherrentruppe, wo ich, wenn ich Zeit habe, ab und zu mal kicken gehe. Ja. Also sowas versuche ich dann schon umzusetzen.
Ganz kurz, dein Tagesablauf als aktiver Sportler und jetzt, was sind da die größten Unterschiede? Wie sah ein klassischer Mittwoch bei dir als Profisportler noch aus und jetzt?
Ja, ich würde das gar nicht auf den Tag festlegen. Ich glaube, dass grundsätzlich halt einfach einmal von Montag bis Freitag arbeite, was Trainingsplan natürlich auch so ist, aber dann mal vielleicht mal ein Nachmittag dazwischen war, weil das Spielen rückt näher. wenn Auswärtsspiel ist von den Jungs, habe ich meistens ein freies Wochenende oder kann das zu Hause verbringen und muss nicht mehr mit. Also ja, das ist so der größte Unterschied, dass ich halt nicht mehr so viel unterwegs bin wie früher. Und sonst eigentlich, wenn keine Termine anstehen, eigentlich einen geregelten Tagesablauf von, sagen wir mal, von 9 bis 17 Uhr habe.
Du hast ja als Profi-Sportler dein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt bist du in das, in Anführungszeichen, richtige Arbeitsleben eingestiegen. War das für dich eine große Umstellung? Oder hast du das Spielen für die SG und das Trainieren und alles drumherum auch als richtiges Arbeiten gesehen?
Na, als richtiges Arbeiten. Natürlich gibt es Trainingseinheiten, die man nicht gerne macht. Oder wollen wir mal, draußen ist es grau, es macht keinen Spaß. Und man kennt's, das ja, kennt das auch im normalen Arbeitsleben. Aber eigentlich habe ich das immer hauptsächlich als Hobby, als Spaß gesehen, Handball zu spielen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Wir haben ja vorher über den Speditionskaufmann gesprochen, da war es ja ein ähnlicher Tagesablauf mit Training hinten raus noch. Und von daher war das, ist es überhaupt für mich gar kein Problem gewesen, da eine Umstellung zu finden.
Du giltst ja als sehr strukturiert, organisiert und bist, wie schon damals beim Handball, immer der Erste. Auch hier jetzt in der Geschäftsstelle.
Mal ja, mal nein, ja.
Okay. Während deiner aktiven Karriere hast du schon da für dich entschieden, dass du ins Management wechseln möchtest danach? Und wann, falls ja, wann war das für dich klar, dass das auch bei der SG so sein wird?
Entschieden, also wichtig war erstmal zu sehen, was ich überhaupt machen möchte vielleicht nach meiner Karriere. Und da war relativ schnell klar, dass ich im Sport bleiben möchte. Ob das jetzt Handball ist oder was anderes, war mir nicht so klar. Aber deswegen habe ich dann noch Sportmanagement studiert, mich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und dann hat sich das eigentlich in der Zeit bei der SG so ergeben. Habe währenddessen noch einen Zertifikatsstudiengang gemacht als European Handball Manager.
Ich wollte gerade sagen, European Handball Manager. Das ist dann kein richtiger Studiengang, sondern...
Ja, es ging über ein Jahr und, okay, und Zertifikat gemacht, was ja, das erste Mal aufgelegt wurde mit der, okay, Sportuni Köln zusammen mit dem... Ja. Mit der ERF, Europäischen Handballverband. Mhm. Und man da war so mal erste Zeichen, dass es vielleicht in die Richtung Handball gehen kann. War natürlich dann auch ein Gespräch mit der SG, auch bei Vertragsverlängerung dann auch eine Perspektive nach meiner Karriere zu haben. Und dann ja, über die Gespräche kam dann ziemlich schnell die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in die Geschäftsstelle.
Trainerposten war für dich interessant oder nicht? Oder kommt das vielleicht irgendwann nochmal?
Ja, ob das kommt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn dann eher vielleicht im Jugendbereich, aber das ist zeitlich gerade auch ziemlich schwierig. War aber nie ein Thema, weil irgendwie habe ich mich mehr am Schreibtisch gesehen, anstatt in der Trainingshalle.
Tatsächlich?
Ja.
Warum ist das so?
Das weiß ich gar nicht. Also ich habe mich, glaube ich, immer wohlgefühlt am Schreibtisch, vielleicht diese strukturelle Arbeiten, ja, oder sowas, aber sicherlich kann ich mir vorstellen, auch mal meine Erfahrung irgendwann mal weiterzugeben auf dem Handballfeld, aber vielleicht nicht als Trainer, sondern vielleicht nur als Berater.
Okay. Holger, wie sieht denn dein Aufgabenspektrum in der Geschäftsstelle derzeit, Stand Mitte 2021, aus? Und was hat der Name Hygiene-Holger auf sich?
Ja, also ich bin aktuell für das Teammanagement zuständig. Das ist die eine Aufgabe. Das heißt, irgendwie alle Aufgaben um der Mannschaft herum. Sei es Reiseplanung, Hotelbuchung, Kleinigkeiten, wenn irgendwelche Wünsche gibt, auch immer Verpflegung und so weiter. Und zweite Thema ist Spieltagsorganisation. Also alles, was im Spieltag drumherum, auf Abbau, Hallenboden.
Dafür bist du zuständig? Also nicht für den direkten Aufbau, sondern für die Organisation dahinter?
Genau.
Okay.
Champions League-Spiele organisieren, mit den Gastmannschaften sich austauschen und so weiter und so fort. Und das dritte Thema, wo ich dann natürlich so reingerutscht bin, weil es natürlich passend mit meinem Anfang war, ist die ganze Corona-Geschichte mit den Hygieneauflagen und daher auch der Name von meinen netten Kollegen, die sich da schnell so einen Namen ausgedacht haben. Und dann kommt auch spaßeshalber mal Hygiene-Holger. Und ja, das ist so auch ein großes Thema natürlich, Zulassung von Zuschauern, welche Regeln, Einreiseregeln gelten, welche Hygienestandards in anderen Hallen gelten, was muss die Mannschaft beachten, Corona-Tests und so weiter und so fort. Also ein großes Feld natürlich aktuell und letzte Saison. Und ja, habe einige Paragraphen der Landesverordnung gelesen, das muss man sagen.
Was ist deine Erwartung zu Beginn der neuen Saison? Wie viele Leute würdest du in die Halle lassen? Also keine genaue Zahl, ne? Aber wie würde deine Hallenstruktur aussehen, wenn du das entscheiden könntest für die SG?
Ja, natürlich so gerne so viel wie möglich. Das ist ganz klar.
Ist es zu gewährleisten? Würdest du sagen, ja, ist möglich mit Hygienekonzept dahinter?
Ist natürlich schwierig. Ich glaube, das ist ja das Thema, wo sich jetzt gerade alle irgendwie auch ein bisschen streiten. Wie viel ist machbar, wie viel ist nicht machbar? Wir halten uns da natürlich an die Landesverordnung und an die Vorgaben der Bundesregierung. Aktuell sieht es aus, dass wir 50% der Kapazitäten reinlassen dürfen im Schachbrettmuster. Ob es da noch Aufweichungen gibt, muss die nächste Landesverordnung zeigen. Und da sind wir auch stetig im Austausch mit unserem Gesundheitsamt hier vor Ort. Das klappt sehr gut. Und natürlich wollen wir natürlich so viele Menschen wie möglich reinlassen unter den Gegebenheiten, die uns da gegeben sind.
Ich habe in einem anderen Interview mal gehört, dass du sehr gerne häufiger Fragen zur Politik bekommen.
Und ja, habe ich gesagt.
Hast du gesagt, genau. Ja. Deshalb hier nochmal eine Nachfrage. Wie zufrieden bist du denn mit der Corona-Politik der Bundesregierung?
Das ist ja schwierig. Es ist genauso ein Riesenstreitthema wie alle.
Wie alle politischen
Themen. Und ich glaube, ich möchte da auch nicht in deren Haut stecken, um zu entscheiden, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Ich glaube, zwischendurch habe ich den Eindruck, egal was sie machen, es ist irgendwie immer, es gibt immer welche, die meckern. Und ich glaube, sich da erstmal die Perspektive reinzusetzen, glaube ich, ist ein guter Anfang. Und ich glaube, wenn man gerade sieht, wo wir stehen, glaube ich, ist nicht so schlecht gelaufen, aber es gibt immer Punkte, die diskutieren können, beispielsweise Schule, Kinder. Aber ja, es ist schwer zu sagen.
Ich meine, wir leben direkt neben Dänemark, wo ganz andere Corona-Regeln herrschen. Läuft es da besser oder schlechter?
Das ist eine gute Frage. Also genau beschäftige ich mich gar nicht, wie es in Dänemark läuft. Es läuft anders, das weiß ich. Aber sicherlich, glaube ich, da gehe ich davon aus, dass die Experten sich solche Fälle wie Dänemark oder Großbritannien angucken und gucken, wie es sich da läuft. Und sicherlich auch ihre Rückschlüsse da hoffentlich rausziehen, um uns dann auch vielleicht Sachen zu erleichtern, die in Dänemark oder anderswo besser klappen.
Okay. Dann war das der politische Exkurs. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Du übernimmst ab Sommer 2022 die alleinige Geschäftsführung der SG Flensburg-Handewitt. Was wird sich ab Sommer 2022 hier grundlegend verändern?
Ich glaube nicht viel. Also das wäre auch fatal. Ich glaube, man sieht, auf welchem Weg die SG ist und wie erfolgreich die letzten Jahre war. Versuche so schon vielleicht ein paar kleine Stellschrauben zu drehen.
Zum Beispiel?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir können den Blick noch ein bisschen mehr Richtung Skandinavien richten. Wir haben starke Partner schon in Dänemark, aber sicherlich können wir da auch noch zulegen. Aber es sind Kleinigkeiten und wir haben ein tolles Team, was ich hinter mir weiß und was ich gerne mitnehmen möchte. Und unser dann ehemaliger Geschäftsführer Dirk Schmeschke ist ja auch noch an unserer Seite als SG-Präsident, der uns da mit Rat und Tat zur Seite steht. Also ich glaube, das wird eine gute und runde Sache.
War das für dich überraschend, dass du so schnell dieses Amt innehaben wirst? Ich meine, nach Karriereende und Bezug des neuen Postens sind gerade mal 2 Jahre vergangen. Ist ungewöhnlich schnell, oder?
Ja, absolut.
Oder bist du einfach so ein Überflieger im Management, dass das für dich klar war?
Nein, das kann man nicht so sagen. Also das war für mich auch überraschend. Und als ich gefragt wurde, habe mich auch sehr gefreut, aber sofort direkt Ja gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Natürlich brauche ich Zeit und werde sicherlich auch Fehler machen, aber wichtig, dass ich lerne, die nächsten Schritte mache und dann zusammen mit unserem Team die SG in eine erfolgreiche Zeit bringen kann.
Ich bin sehr gespannt und ich bin mir sicher, dass du das wuppen wirst, denn du warst ja auch schon Teil der ganz großen Erfolgsstory der SG Flensburg-Handewitt. Und ich hoffe, auch als SG-Fan, dass das so weitergeht mit dir als Geschäftsführer. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe, Holger. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Boah, das ist natürlich immer spontan, immer sehr schwierig. Da muss ich ein bisschen überlegen.
Darfst du. Schneiden wir.
Ich glaube, interessant wäre, vielleicht sich mal mit dem Manager aus der Fußball-Bundesliga auszutauschen. Da aber keinen speziellen. Ich glaube, wenn man lernen will, muss man vielleicht von Uli Hoeneß lernen, in gewissen Punkten. Oder von, ich glaube, Max Eberl macht gerade einen guten Job. Oder von Michael Zorc, der jetzt auch bald aufhört. Ich glaube, da kann man vielleicht auch selber was mitnehmen für die Zukunft.
Ich muss mich outen, als SG und FC Bayern München Fan freue ich mich natürlich über, dass du Uli Hoeneß erwähnst. Warum war er in deinen Augen ein guter Manager?
Ja, ich glaube, die Erfolge sprechen für sich. Und wenn man sieht, wie er den FC Bayern geprägt hat und auch entwickelt hat in allen Bereichen, das kann nur imponieren. Und da kann man, glaube ich, beruflich auf jeden Fall viel mitnehmen.
Er hat natürlich auch medial ordentlich Schelten häufig bekommen, war aber immer im Rampenlicht. Bist du, was das angeht, sogar ganz froh, dass Handball gar nicht so sehr im Fokus steht wie der Fußball?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten schon mehr Rampenlicht verdient und täte uns auch gut. Ob man das auf die Art und Weise machen muss, weiß ich nicht. Da bin ich sicherlich ein anderer Typ und versuche viele Sachen intern zu regeln. Aber ich glaube, der Erfolg, wie gesagt, spricht für ihn und zeigt auch, was für ein Erfolg der FC Bayern nachher hatte.
Ich hoffe, dass eines Tages einer deinen Namen erwähnen wird, dass er sich mal mit dir als Manager austauschen möchte, weil du eine Ära der SG als Manager geprägt hast, als Geschäftsführer. Holger Glandorf, vielen Dank. Das war Tores Tea Time in der Geschäftsstelle der SG Flensburg-Handewitt mit Holger Glandorf. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Danke, Holger.
Danke.
Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Diese Ausgabe von Tores Tea Time wird präsentiert von TH Coaching, von Torge Hannemann, dem zertifizierten Personal- und Ernährungscoach. Von Sport über Ernährung bis hin zur Entspannung und Gesundheitsförderung begleitet er euch, um euer individuelles Ziel zu erreichen. Torge Hannemann von TH Coaching. Und nun heißt es...